Ja, also es ist ein bisschen krass, so ein Bild jetzt zu sehen in einem Gottesdienst, wo eine atomare Bedrohung ja tatsächlich im Raum hängt. Und ich habe gedacht, ich zeige euch trotzdem dieses Bild, um euch auf das Thema dieser Predigtreihe einzustimmen. Das Thema ist ja, das Leben umarmen. Und ich habe mir gedacht, das klingt so kitschig. Ja, das Leben umarmen. Um euch gleich mal euch deutlich zu machen, es geht nicht um Kitsch, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um die Frage, wie kann ich als Christ, der ich doch an Gott glaube, der ich weiß, wer diese Welt in der Hand hat, wie kann ich ein Mensch sein, der Hoffnung hat, der positiv redet und der sich nicht von dem vielen Negativen runterziehen lässt? Das ist die Frage dieser Predigtreihe und es geht heute erstmal heute so eine Einführung in das ganze Thema. Das nächste Mal geht es um die Frage, das Leben umarmen. Sieht man das überhaupt? Ja. Also bei mir auf dem Laptop hat sich super angeschaut, aber jetzt hier ist es etwas. Ist egal. Ja, das Leben umarmen. Nächstes Mal geht es um Leid. Übernächstes Mal geht es um was anderes. Und dann geht es auch nochmal um die Frage, wie gehen wir damit um, dass da ein Krieg herrscht und welche Stellung vielleicht nehmen wir ein oder wie gehen wir überhaupt mit den Krisen um in unserer Welt? Heute geht es darum, die wichtigsten Schneisen einzuschlagen. Und es ist ja nicht nur die atomare Bedrohung, die uns beschäftigt, sondern es sind noch viele andere Themen in unserer Zeit, in unserer Welt. Vielleicht könnt ihr mal ein paar Sachen nennen, wo ihr sagt, boah, da könnte es einem schon Angst und Bang werden oder da wird es einem Angst und Bang. Was sind Dinge, die euch Sorgen machen oder vielleicht auch, die einfach in der Gesellschaft den Menschen Angst machen? Mal einfach so ein paar Schlagworte einfach reinrufen. Energiepreise. Regierung, Rechtsdruck, Ruck. Ja. Soziale Kälte. Inflation fällt mir noch ein. Die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinanderklafft. Die Welt, wenn wir sie angucken, könnte einem manchmal so vorkommen wie so eine tickende Zeitbombe. Da ist so viel, was echt schwierig ist. Klimakrise, alles, was damit zusammenhängt. Wir leben echt in schwierigen Zeiten. Und ich möchte eigentlich ungern in der Regierung sein, weil ich denke, boah, die haben was zu schultern, die haben echt Not, das alles zu jonglieren und gute Lösungen zu finden. Ja, können wir nur beten für unsere Politiker. Warum müssen wir als Christen nicht schwarz malen? Wir müssen aber auch nicht schön färben. Das sind ja zwei Möglichkeiten, die wir hätten. Die andere Möglichkeit ist einfach die Augen zuzumachen, also zu ignorieren, was gerade so ist. Ja, da sagen Leute, ich schaue einfach keine Nachrichten mehr. Das belastet mich zu sehr. Ist auch völlig okay. Aber wir können ja nicht vor allem die Augen zumachen und so zu tun, als hätte ich nur meine kleine Welt und alles, was außen rum ist, betrifft mich nicht. Geht auch nicht. Also schön färben, schwarz malen, ignorieren, das hat alles auch ein Stück weit manch krankhafte Züge. Aber gerade wir Christen haben noch die Aufgabe, uns nicht vom Negativen runterziehen zu lassen. Sollen nicht gerade die Gemeinden in dieser Welt Orte sein, Brutstätten oder auch Trainingslager für Menschen, die Hoffnung haben? Dass wir hier eine Perspektive entwickeln, gemeinsam mit der Bibel, mit den Verheißungen, die uns ja gegeben sind, dass wir Worte finden in diese schwierige Zeit rein. Was ist, wenn ich mit der Nachbarin, mit dem Nachbarn mich unterhalte und er mir erzählt oder sie, wie schwierig gerade alles ist und Energiepreise und wir gehen jetzt alle unter? Welche Worte finde ich? Worte der Hoffnung? Oder stimme ich mit ein in das Leid, in das Jammern? Und finde ich ganz spannend, mich selber zu beobachten. Vielleicht ging es euch auch so. Letzte Woche hatte ich so ein paar Gespräche, wo ich raus bin und gedacht habe, habe ich jetzt eigentlich Hoffnung? Hatte ich Worte der Hoffnung? Oder habe ich eigentlich mitgejammert? Habe mich mitreißen lassen? Das ist spannend, diese Worte der Hoffnung erstmal zu finden für mich und für mein eigenes Herz. Und deswegen möchte ich mit euch heute in das Buch Habakuk mal reingucken. Und das Buch Habakuk beginnt mit diesem Satz: Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Der erste Satz. Also so ein Prophet, der sieht, wie Gott über die Welt denkt und der vielleicht auch sieht, was kommen wird, was passieren wird, der hat es nicht einfach. Das ist echt auch ein Paket Last, die er tragen muss. Das ist die Last, die er geschaut hat. Und dann geht es weiter. Und es wird uns überliefert ein Gebet. Und ich lese es euch einfach vor. Es ist ein Gebet für diese Zeit, wenn wir auf die tickende Zeitbombe schauen. Schon so lange, Herr, rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrscht Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit, weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Gott, du bist schuld, weil du nicht eingreifst, muss dich doch nicht wundern, dass keiner mehr hört, dass keiner mehr sich für dich interessiert. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen und das Recht wird verdreht. Also das ist seine Not, wenn er hinschaut. Und was schön ist an dem Habakuk, er ist ein Beter. So lange schon. Wo ich gedacht habe, ja, wir brauchen in dieser Zeit ganz viel Geduld, auch als Christen, durchzuhalten. Auch Gott immer wieder unsere Fragen, die wir haben, zu bringen und nicht müde zu werden. Das macht der Habakuk. Er hat Geduld. Er sucht nach Hoffnung. Und wenn wir nach Hoffnung suchen, dann müssen wir manchmal tief graben. Und Habakuk gibt nicht auf. Es geht hier noch weiter. In Habakuk 2, Vers 1, da sagt er: Ich sagte, ich stelle mich auf meinen Posten. So eine Art Wachposten oder so ein Aussichtsturm kann man sich vorstellen. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Boah, der hat echt eine Geduld, der Habakuk. Der sagt, ich werfe das Gott vor immer und immer und immer und immer wieder und ich warte und ich werde nicht müde zu warten und zu hoffen, dass Gott spricht in die Situation rein. Dass Gott mir Worte der Hoffnung gibt, Worte des Trostes für mich und für meine Mitmenschen. Geduld. Das ist die erste Sache, die uns eigentlich in dieser Zeit heute auch begleiten muss. Wir kommen nicht aus ohne Geduld. Es gibt keine schnellen Antworten, auch keine klugen geistlichen Antworten auf die Nöte und auf die Probleme der Zeit. Der Habakuk, der hält es Gott vor und wartet. Und dann antwortet Gott ihm und seine Antwort ist dann ziemlich hart und klar. Und zwar sagt Gott zu ihm, ja, ihr werdet hören und staunen, was jetzt bald passieren wird. Ich habe erweckt die Chaldäer, so sagt Gott, die Babylonier. Das ist ein mächtiges Kriegsvolk, die werden jetzt aufstehen und die werden jetzt kommen und werden wie bissige Panther oder wie ein Wirbelsturm. Werden die jetzt über die Länder der Welt hinwegziehen und sich nehmen, was sie kriegen können? Das ist Gottes Antwort. Und Habakuk ist erstmal, glaube ich, ganz schön vor den Kopf gestoßen und denkt sich: Hallo, ich sage, es gibt so viel Leid, so viel Elend, so viel Gewalt. Und du sagst: Ja, es gibt aber noch mehr Gewalt in Zukunft. Es wird noch schlimmer werden. Das ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Gott legt noch mal eine Schippe drauf, wo wir nur sagen können, das gibt's doch nicht. Und auch in unserer Zeit ist es auch so ein Ding, dass ich gedacht habe, wenn das Corona mal überstanden ist, dann kann die ganze Gesellschaft aufatmen. Und nein, es kommt noch was noch härteres, noch krasser, noch schlimmer. Wir stehen da, warum? Gott, warum muss das jetzt passieren? Warum so viel Unrecht? Warum so viel Gewalt? Wie können Menschen anderen Menschen sowas antun? Und Habakuk hält aus. Und er hält es Gott immer wieder hin. Er steht auf seinem Wachturm, so nennt er das, und hält Ausschau und sagt, Gott wird irgendwann sich zu Wort melden und eine Antwort geben. Und dann gibt Gott eine Antwort. Und das ist jetzt der Trost, den Gott gibt. Wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde. Aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, der rettet sein Leben. Deshalb wird der prahlerische Räuber, der anmaßende Kraftprotz, sein Ziel nicht erreichen. Mag er seinen Rachen aufreißen wie die Totenwelt und so unersättlich sein wie der Tod, mag er auch ein Volk nach dem anderen verschlingen. Luther übersetzt, wer halsstarrig ist, der wird nicht bestehen. Der wird nicht bestehen, der hat keine Zukunft, der Aufgeblasene. Und das ist jetzt, sind jetzt Worte für den Habakuk, die für ihn tiefen Trost beinhalten. Vielleicht fühlt ihr jetzt euch gar nicht getröstet, wenn ihr das hört und sagt, das klingt jetzt irgendwie so allgemein, so ja, so eine Vertröstung auf die Zukunft. Für Habakuk ist, der lange gewartet hat und tief gegraben hat nach Hoffnung, sind das jetzt Worte der Hoffnung. Dass Gott ihm sagt, ja, es sind gerade schlimme Zeiten, aber eine Sache steht fest für alle Zeit. Wer halsstarrig ist, wer gierig ist, wird nicht bestehen können, hat keinen Bestand. Den wird es irgendwann einfach wegziehen. Der wird kein Leben finden. Und zwar jetzt schon in dieser Zeit wird er kein Leben finden. Der wird zwar sich hier gut gehen lassen, aber echtes Leben und Halt im Leben und Geborgenheit wird er nicht finden. Und dann folgen in Kapitel 2 die Wehesprüche. Wehe dem, der sich an anderen bereichert. Der wird nicht bestehen bleiben. Wehe dem, der ungerechte Mittel nutzt, um immer noch reicher zu werden, wird nicht bestehen. Wehe dem, der Gewalt einsetzt und andere unterdrückt. Wehe dem, der Blut vergießt. Wehe dem, der die Schwäche der anderen schamlos ausnutzt. Der wird nicht bestehen bleiben. Wehe dem, der anderen Götzen dient. Habakuk begreift, wenn Gott diese Welt anschaut, diese Weltkugel, dann ist da eine gewisse Ordnung, die herrscht. Da sind Menschen, die mächtiger sind als andere. Es gibt die Reichen und die Armen. Aber eine Sache, die steht über dieser ganzen Erde. Gerechtigkeit wird siegen. Am Ende wird Gerechtigkeit siegen. Und all das, woran die Nationen ihre Sicherheit klammern, und auch wir Menschen, das wird alles zerbröseln, wird wie Staub zerfallen. Und letztendlich ist das genau die Sache, auch für unsere Zeit heute. Wenn wir all die Dinge sehen, die so notvoll und schlimm sind, die uns bedrängen, die uns Angst machen, dann zeigt es auch eines, die Sockel, die wir uns gebaut haben als Menschheit, als Nationen, als deutsches Volk, als Jochen Högendörfer oder du, die gebaut hast, die bröseln. Das war aber schon immer klar. Denn wer seine Sicherheit im Geld sucht oder in Versicherungen oder in dem, was wir anfassen können, der wird irgendwann feststellen müssen, das hat keinen Halt, das hat keinen Bestand, das bröselt alles irgendwann mal. Oder wie Jesus sagte, irgendwann kommen immer die Motten und der Rost und dann wird angefressen. Und auch die schönsten Säulen, die vor Zeiten gebaut worden sind für die Ewigkeit, werden irgendwann einstürzen. Der Sockel, auf dem ich stehe, bröselt. Und Habakuk erkennt das. Ja, okay. Es sind bedrohliche Zeiten, aber es zeigt nur das, was wir eigentlich schon immer wussten. Darauf ist kein Verlass. Ich muss nach dem suchen, auf das wirklich Verlass ist. Was nicht bröselt, was nicht kaputt geht. Inflation ist ja auch so ein Stichwort. Und meine Großeltern haben das ja noch miterlebt, was eine Inflation macht und wie das Geld auf einmal an Wert verliert. Und du Millionen Euros, nicht Euros, sondern Deutsche Mark, Reichsmark damals für ein Brot zahlen musst. Bröselt, alles zerfällt. Darauf ist kein Verlass. Wenn wir in einer Zeit leben, wo auch Negativismus ja, einfach überall präsent ist und da ist, dann müssen wir uns immer auch bewusst machen, ja, es zeigt nur eine Wirklichkeit, die immer schon da war. Und auch die Medien sind ja überwiegend negativ, finde ich aber auch begründet in der Natur der Sache. Also Medien müssen negativ sein, zumindest wenn sie Aufmerksamkeit erreichen wollen. Stell dir vor, ihr schaut in die Zeitung an und da steht irgendwie als Schlagzeile: Olaf Scholz hält eine interessante Rede. Das interessiert keine Sau, oder? Interessant klingt schon mal langweilig. Interessiert nicht, ja? Besser ist, habe ich gelesen, Zitat, denkbar schlechte Vorgehensweise. Daniel Günther kritisiert Olaf Scholz. Vielleicht hat Olaf Scholz gerade eine richtig gute Rede gehalten, aber eine Sache in der Vorgehensweise, denkbar schlecht. Also zack, haben wir schon, keine Ahnung, wer Daniel Günther ist, aber haben wir schon, wow, klasse, klasse Schlagzeile. Angst vor Atomkrieg. Oder Elon Musk hat sich überfordert. Da bin ich neugierig. Hat er sich überfordert? Aha, das interessiert mich. Oder eine Sache, die mich neulich getriggert hat, warum Putins Schwäche uns Angst machen muss. Ich hat mich neugierig gemacht. Habe ich mich gefragt, ist es so geschickt, den Mann in die Ecke zu drängen? Was macht die Schwäche dann mit ihm? Weiß ich nicht. Also ganz, ganz gute, spannende Schlagzeile. Oder noch was völlig Unbedeutendes: Borussia spielt brillant, aber nur fast. Und jetzt interessiert mich nicht, dass sie brillant gespielt haben, sondern mich interessiert dieses nur fast. Das interessiert mich. Negativität. Die Medien müssen ein Stück weit negativ sein. Das ist in der Natur der Sache begründet. Aber wie stark lasse ich mich davon mitreißen, von diesem Zeitgeist? Es gibt ja viele Zeitgeister, die rumschweben durch unsere Zeit. Es gibt gute und schlechte, aber diese Negativität ist zwar verständlich, aber ist gefährlich für unser Herz, gerade für uns Christen. Da lauert eine große Gefahr. Und Habakuk macht jetzt Folgendes. Erlebt es alles um ihn herum, die Chaldäer kommen, es ist alles schwierig und schlimm. Sie nehmen sich auch, was sie kriegen können, sie machen viel kaputt. Und dann steht er irgendwann da und betet und singt und sagt: Noch gibt es keine Feigen oder Trauben. Da ist noch nichts gewachsen, ist ja alles platt. Noch sind keine Oliven zu ernten. Noch wächst kein Korn auf unseren Feldern. Und die Schafhürden und Viehställe, die stehen leer. Also uns fehlt es auch an Nahrungsmitteln. Wir wissen jetzt nicht genau, was morgen kommt. Also eine große Not, die da ist. Und dann sagt aber Habakuk: Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Und da hat Habakuk jetzt erkannt, in der Not, dass auf Gott Verlass ist. Dass egal was kommt, Gott steht zu seinem Wort, er hilft mir. Das hat Habakuk erlebt. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Darauf ist Verlass. Auf das, was Gott mir gezeigt hat. Auf die Hoffnungsworte, die er meinem Herzen gibt, ist tausendmal mehr Verlass als auf ein dickes Bankkonto. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Und wir stehen als Menschheit vor Bergen, die wir zu überschreiten haben. Und Berge zu überschreiten ist meistens, wenn es keine fränkischen Hügel sind, anstrengend, mühsam, kostet viel Kraft, bringt mich vielleicht an den Rand meiner Kraft. Und es kann sein, dass die Luft da oben verdammt dünn ist. Aber Habakuk sagt: Gott macht mich leichtfüßig wie eine Gazelle. Auch in all der Not werde ich da leichtfüßig durchlaufen. Dieses Lied ist auf Saiteninstrumenten zu begleiten. Das ist ein Lied, das wird gesungen. Wir sollen das Lied der Hoffnung singen. Ja. Also, was mich an dem Habakuk begeistert, ist diese Tiefe, mit der er, oder diese Geduld, mit der er gräbt nach Hoffnung. Und als er die Hoffnung findet, schreibt er ein Lied. Das kann ihm keiner nehmen, dieses Lied. Es ist ein Lied der Hoffnung und der Freude. Genau, mein erster Punkt war, der Sockel bröselt. Das müssen wir einfach mal hinnehmen, als Tatsache anerkennen. Der Sockel bröselt schon immer, nur manchmal merken wir es nicht so richtig. Der Sockel hat keinen Bestand. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Gedanken, eine zweite ganz wichtige Schneise. Unser Thema ist ja das Leben umarmen. Weil Gott genau das macht, er umarmt diese Welt. Und das ist jetzt das Zweite, was mir sehr wichtig ist. Das ist ein Bibelvers, den ihr gut kennt hoffentlich. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern sie das ewige Leben haben. Es ist ein unglaublich starker Vers, den Jesus dem Nikodemus an die Hand gibt. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Wenn Gott diese Welt sieht, die ist ja für ihn wie so eine kleine Kugel, wie so ein Bällchen, könnte sie auch wegwerfen, würde er nicht machen, aber wenn Gott diese Welt sieht, den Kosmos, so steht es hier im Griechischen, dann ist auch die ganze Menschheit mit gemeint mit diesem Kosmos, vor allem die Menschheit und auch die ganze Menschheitsgeschichte und auch alles Tragische und alles Kriegerische und alles Schreckliche. Und wenn Gott diese Welt anschaut, dann könnte er sagen, es wird nicht besser. Die Menschen werden auch nicht besser. Könnte man ja hoffen. Ja, Menschen sind ja lernbereit und lernfähig. Man könnte doch denken, und das ist auch ja die Hoffnung der Aufklärung gewesen, der Mensch wird immer besser. Und wenn wir hinschauen, müssen wir ja sagen, naja, wenn wir ins 20. Jahrhundert schauen, also solche Gräuel, wie da getätigt worden sind, das gab es ja noch nie vorher. Und jetzt leben wir im 21. Jahrhundert. Jetzt könnte man sagen, vielleicht sind wir wieder ein Stück klüger geworden. Und ich glaube es nicht. Und Gott könnte ja bitter werden, wenn er diese Erde sieht. Ich würde bitter werden und enttäuscht, weil ich sage, so viele Jahre und immer noch ist keine Entwicklung da. Wann lernt der Mensch endlich, dass er mit Gewalt nicht weiterkommt? Wann hört der Mensch endlich? Ich würde bitter werden. Ich würde diesen Ball nehmen und einfach weit wegwerfen. Und dann steht ein Vers, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. So sehr. Hat sein Herz gebrannt für diesen Ball, für diese Menschen, die da leben. Dass er nicht sagt, ich gebe die Welt auf, das ist eh verloren. Hopfen und Malz ist da verloren. Sondern dass er sagt, okay, diese Welt kann ich retten. Zumindest manche. Und jetzt hatte er die Entscheidung, werfe ich die Welt weg und behalte meinen Sohn bei mir oder gebe ich meinen Sohn hin, um die Welt zu retten. Und er entscheidet sich für diese Welt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Das ist sein Blick auf diese Erde. Er schaut mit Vateraugen auf diese Welt. Und das ist ein Blickwinkel, den wir Christen einnehmen dürfen. Mit den gleichen Vateraugen diese Welt zu sehen, bei all dem, was schrecklich und schlimm ist. Zu sehen, da ist ein Gott, der diese Welt immer noch liebt, der sie noch nicht aufgegeben hat und der sie auch nicht aufgeben wird. Der seinen Sohn geschickt hat. Und das finde ich eine unglaublich starke Perspektive, die in diesem Vers drinsteckt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und das ist der Grund, warum wir Ja sagen können zum Leben, zu dieser Welt in Krisen. Auch in unserem persönlichen Leid, da wird es nächste Woche drum gehen. Es ist ja ein ganz heftiges Thema. Wenn ich Leid erlebe, wie gehe ich dann, wie finde ich dann Hoffnung? Gibt es auch keine einfache Antwort drauf. Aber Christen sind Menschen, die erstmal diese Welt lieben, die Ja sagen, die diese Welt erstmal umarmen, bevor sie sie verdammen. Und das ist der Grund, warum es für uns Christen wichtig ist, positiv zu sein, positiv zu leben. Nicht schwarz malen, aber auch nicht schön färben, aber zu lieben. Nicht im Rückzug zu sein zu dieser Welt, sondern im Angriff, und zwar im Love Attack. Ein schöner Anglizismus, Love Attack. Also wir greifen an mit Liebe. Ich gebe Liebe weiter. Und dann bin ich wieder bei dem Gespräch mit meinem Nachbarn, wenn er kommt und mir sagt, was alles schwierig ist, was ihm Sorgen macht. Welche Worte finde ich, wo deutlich wird, ja, ja, trotzdem ja zu dieser Welt. Weil Gott ein Ja hat zu dieser Welt. Dass wir nicht nur die Bombe sehen, die jetzt fast platzt, sondern auch Gottes Ja. Dass Gott diese Welt hält. Dass letztendlich auch Gerechtigkeit über allem steht. Wer halsstarrig ist, wird nicht bestehen können. Aber wer sich an Gottes Worte hält, der hat Bestand. Deswegen geht es darum, auch in dieser Predigtreihe Worte zu finden, die uns trösten, die Hoffnung geben. Schön, dass ihr dabei seid. Ich spreche noch ein Gebet. Herr, du siehst diese Welt an und mich fasziniert es, dass du als erstes ein Ja sprichst. Bei allem, was du siehst und was du schrecklich findest, was dich zornig macht, was dich wütend macht, trotzdem dein Ja. Du hast eine unglaubliche Geduld. Eine Geduld mit dieser Welt, eine Geduld auch mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Herr, und ich bitte dich einfach dafür, dass wir diese Hoffnungsworte finden, die uns trösten, die uns Mut machen, die uns hochziehen und dass wir diese Worte auch teilen können, weitergeben können. Dass wir Hoffnung weitergeben können, so wie wir es in unserem Leitbild schreiben, in Wort und Tat. Ja. Dank dir, dass du diese Welt umarmst und dass du jeden Einzelnen von uns umarmst.